Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon Daniel Heinrich. Guten Abend. Die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth ist tot. Wir erinnern gleich zu Beginn der Sendung an die außergewöhnliche Politikerin. Darüber hinaus erinnern wir ausführlich an sie in unserem Hintergrund ab 18.40 Uhr, direkt im Anschluss an diese Sendung. Eigentlich sollten die Friedensgespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA heute fortgesetzt werden. Nun werden sie auf Mittwoch verschoben. Die Einzelheiten gleich. Er ist der einzige Grenzübergang im Gazastreifen, der nicht nach Israel führt. Heute ist der Grenzposten Rafah an der Grenze zu Ägypten wieder eröffnet worden. Seit dem Vormittag im sogenannten Testbetrieb. Wir blicken dorthin, ebenso wie auf den Iran. Nach massiven Drohungen der USA scheint man in Teheran einlenken zu wollen, will mit Washington verhandeln. Zugleich heißt es in Richtung EU-Streitkräfte, diese seien terroristische Gruppen. Wir hören dazu den deutschen Außenminister Johann Wadephul.
Wer friedliche Proteste blutig niederschlägt, Oppositionelle hinrichtet und Terror auch nach Europa trägt, kann Kritik nicht durch politische Ablenkungsmanöver entkräften. Wir lassen uns in unserer Haltung nicht einschüchtern.
Der deutsche Außenminister Johann Wadephul kurz vor seiner Abreise nach Ozeanien. Auch dorthin blicken wir. Im Inland sorgt ein Vorschlag des Wirtschaftsrats der CDU unterdessen für Diskussionsstoff. Steuern sollen runter, viele Sozialleistungen sollen gekürzt werden. Die Einzelheiten in dieser Sendung. Im Sport in etwa einer halben Stunde steht Handball im Mittelpunkt. EM-Finale Deutschland gegen Dänemark. Das Spiel läuft seit etwa 7 Minuten. Zurzeit steht es 3:3. Wir beginnen die Sendung mit einem Nachruf. Sie war CDU-Politikerin, sie war Bundestagspräsidentin. Vor allem war Rita Süssmuth Vorreiterin im stark männlich dominierten Politikbetrieb der Bonner Republik. Nun ist sie 88-jährig verstorben. Thomas Kaulus mit einem Nachruf.
Sie wurde Lovely Rita genannt, galt manch einem Widersacher als rechthaberisch und war in ihrem Wirken äußerst erfolgreich. Rita Süssmuth erreichte meist das, was sie wollte, und in Interviews präsentierte sie sich oft als humorvolle Gesprächspartnerin. Gut möglich, dass ihr das schon an ihrem Geburtstag in die Wiege gelegt wurde.
Ich bin ein Karnevalskind. Ich bin in der Nacht des Rosendienstags geboren in Wuppertal-Barmen.
Aufgewachsen ist die Lehrerstochter aber mit ihren Eltern und 4 Geschwistern auf dem Land im Kreis Warendorf. 1937 geboren, gehörte Rita Süssmuth zur Kriegskindergeneration.
Ich habe immer wieder nachts vom Krieg geträumt. Ich erinnere mich an das Kriegsende. Es kam die Besatzer. Mutter mit Typhus im Krankenhaus, Vater nicht da. Aber wir hatten überhaupt keine andere Wahl, als unser Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Nicht zuletzt daraus entwickelte Rita Süssmuth wohl jenes Selbstbewusstsein, das sie später zur Gestalterin machen sollte. Nach dem Abitur studierte sie Romanistik und Geschichte, zunächst in Münster, dann in Tübingen und schließlich an der Sorbonne in Paris. Dort lauschte sie den Vorlesungen von Jean-Paul Sartre und tauchte ins Pariser Leben ein. Die Stadt nahm sie gefangen.
Weil sie mich mit der Vielschichtigkeit von Menschen, seinen Abgründen und Höhen konfrontiert hat. Die Clochards, die dann auf den Schächten der U-Bahn lagen, auch die gesamte Prostitution, sie war ja so sichtbar und erlebbar, wie ich das natürlich weder in Münster noch in Tübingen an der Universität erleben konnte.
Zurück in Deutschland wurde Rita Süssmuth Pädagogikprofessorin. Erst mit Mitte 40 trat sie in die CDU ein und schon 4 Jahre später schlug sie Familien- und Gesundheitsminister Heiner Geißler als seine Nachfolgerin vor.
Sie hat die Frauenpolitik aus der linken Ecke geholt, in die Mitte der Politik gebracht.
Mit Kanzler Helmut Kohl legte sie sich mehrmals offen an. Als Gast einer Talkshow sagte sie mit Blick auf ihr Verhältnis zum damaligen Regierungschef:
Ich vermute auch, Helmut Kohl hat erwartet, Christin, engagiert, wahrscheinlich auch brav. Das war die große Enttäuschung.
Eines ihrer Hauptthemen als Gesundheitsministerin war AIDS. Mit der Kampagne "Gib AIDS keine Chance" propagierte sie gegen Widerstände in ihrer Partei die Verwendung von Kondomen zur Prävention.
Tina, was kosten die Kondome?
Dieser Supermarktspot wurde zum Aushängeschild der Kampagne. Süßmuth kämpfte auch für ein liberales Abtreibungsrecht und eine Legalisierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen. Für Kohl wurde sie zunehmend zur Unruhestifterin. Ende der 80er Jahre lobte er sie ins Amt der Bundestagspräsidentin weg.
Das war meine größte Sorge. Du musst ja in dem Amt neutral sein, kannst du überhaupt noch politisch sein.
Aber Süßmuth mischte sich weiter ein. In ihrer Amtszeit fiel eine historische Entscheidung, der Umzug des Bundesparlaments nach Berlin.
Für den Antrag Bundesstaatslösung Bonn-Antrag 320 Stimmen, für den Berlin-Antrag 337 Stimmen, Enthaltung 2.
Rita Süßmuth blieb ihrem Wohnort treu. Seit Anfang der 70er Jahre lebte sie im rheinischen Neuss. Und sie blieb bis ins hohe Alter gesellschaftlich aktiv, als Buchautorin, Stiftungsbotschafterin und Gastprofessorin.
Thomas Carlos mit einem Nachruf. An dieser Stelle der Verweis nochmal auf unseren Hintergrund direkt im Anschluss an die Sendung ab 18.40 Uhr. Brigitte Beetz erinnert darin ausführlich an Rita Süßmuth, ihr Leben, ihr Wirken. Viele Arbeitslose, kein Aufschwung in Sicht, die deutsche Wirtschaft wächst nur gering. Das wird zum Problem, auch weil die Kosten des Staates zu hoch sind. Wie kann man das ändern? Der Wirtschaftsrat der CDU, er vertritt die Interessen von Unternehmern und hat nun relativ drastische vorgelegt, wie aus Berlin Volker Fintermer berichtet.
Man merkt in diesen Tagen deutlich, dass der CDU-Parteitag naht und auch die bevorstehenden Landtagswahlen verlangen offenbar nach klaren Botschaften. Im Wochentakt reihen sich die Reformvorschläge aneinander. Nach der Lifestyle-Teilzeit der Wirtschaftsunion in der vergangenen Woche, der jedoch nur eine kurze Halbwertszeit beschert war, kommt jetzt der CDU-Wirtschaftsrat mit einer Agenda für Arbeitnehmer. Mehr als 3 Millionen Arbeitslose seien ein unmissverständliches Signal, dass die Politik jetzt endlich alles tun müsse, um das Aufstiegsversprechen zu erneuern und die Wachstumskräfte zu entfesseln, sagt der Generalsekretär der CDU-Vorfeldorganisation Wolfgang Steiger, der Bild am Sonntag. Dabei müsse es neben den notwendigen Erleichterungen in der Steuerpolitik auch darum gehen, die steigenden Sozialabgaben in den Griff zu kriegen. Bereits im vergangenen Herbst hatte der Wirtschaftsrat einen 10-Punkte-Plan für einen starken Wirtschaftsstandort vorgelegt, damit auf den Herbst der Reformen ein Frühling des Aufschwungs folgen sollte. Da aber die grundlegenden Reformen noch auf sich warten lassen, kommt man um eine Neuauflage nicht umhin. So soll etwa das Arbeitslosengeld nur ein Jahr lang gezahlt werden, statt bislang bis zu 2. Die Mütterrente sowie die sogenannte Rente mit 63 und die Grundrente sollen komplett gestrichen werden und das Renteneintrittsalter künftig analog zur Lebenserwartung steigen. Und die gesetzliche Krankenversicherung soll durch den Wegfall der Leistungen für die Zahnbehandlungen günstiger werden. Die ließen sich auch gut privat absichern. All das stehe für eine Agenda, bei der Leistung wieder belohnt werde, sagt Steiger. Die Forderungen sind einmal mehr als Appell an die Union zu verstehen und dürften sich auch in der ein oder anderen Form auf dem Parteitag in 3 Wochen wiederfinden. Doch der Vorstoß bleibt nicht ohne Widerspruch. SPD-Gesundheitspolitiker Christos Pantazis erklärte, wer ernsthaft fordere, Zahnbehandlungen aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung zu streichen, verabschiede sich vom Grundprinzip der solidarischen Gesundheitsversorgung. Und beim Neujahrsempfang der SPD-Landtagsabgeordneten von Nordrhein-Westfalen sagte der SPD-Co-Vorsitzende und Arbeitsministerin Bärbel Baas:
Das sind Angriffe auf Menschen, die angeblich zu wenig tun. Und ich finde, da müssen wir dagegen halten, denn das Land ist stark und muss noch stärker werden.
Aber für die Union gewinnt gerade die Frage nach dem künftigen Reformtempo der Koalition an Bedeutung. Es muss schnell gehen, sagt CDU-Fraktionschef Jens Spahn dem Handelsblatt. Wenn man die Wirtschaft nicht in Schwung bringe, verliere diese Koalition ihre Akzeptanz. Wachstum sei die Schicksalsfrage der Nation. Dabei sei sich die Union mit der SPD schon einig, dass man das Arbeitsvolumen weiter anheben müsse, erklärt Spahn. Und zur notwendigen Debatte gehöre aber auch, die sozialen Sicherungssysteme und die Lohnnebenkosten anzugehen, was noch in diesem Frühjahr geschehen soll. Vor den dafür notwendigen Entscheidungen werde sich die Koalition auch nicht wegen der anstehenden Wahltermine drücken können.
Volker Fintermer berichtete, einen Monat nach der Brandkatastrophe im schweizerischen Grand Montana ist die Anzahl der Todesopfer inzwischen auf 41 gestiegen, wie Schweizer Medien berichten. Thomas Wagner.
Demnach lag am Wochenende ein 18-jähriger Mann aus der Schweiz, der den Berichten zufolge im Universitätsspital Zürich in Behandlung war, seinen schweren Verletzungen. Noch am Vormittag war der Schweizer Sportminister Martin Pfister nach Crans-Montana gereist, um vor der Abfahrt der Männer im Skiweltcup der Opfer der Brandkatastrophe zu gedenken. Zuletzt hatte die Meldung, wonach der Betreiber der Bar Le Constellation aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, für heftige Proteste gesorgt. In Le Constellation war jenes Feuer ausgebrochen, bei dem 41 Menschen ums Leben kamen.
Thomas Wagner. Wir haben ihn zu Beginn der Sendung schon gehört, den deutschen Außenminister. Heute ist Jörn Wadephul nach Südostasien und Ozeanien aufgebrochen. Wahrlich keine unbedeutende Reise in diesen Tagen angesichts der zunehmend aggressiv auftretenden Großmächte USA, China und Russland, will man in Berlin neue Partner suchen und bestehende Partnerschaften pflegen. Unser Hauptstadtstudio-Korrespondent Steffen Wurzel begleitet den Außenminister.
Für Johann Wadephul ist der Indopazifik eine Schlüsselregion. Seit seinem Amtsantritt im Mai hat der Außenminister immer wieder Asien-Pazifik-Länder besucht. Was der CDU-Politiker bei seinen Reisen immer wieder deutlich gemacht hat, angesichts einer unsicherer werdenden Welt ist es wichtig für Deutschland und Europa, sich breiter aufzustellen, wirtschaftlich und politisch. Bei einer Reise nach Indonesien vergangenes Jahr, sagte Wadephul.
Ich glaube in der Tat, das ist eine Schlüsselregion für Deutschland, für Europa. Es gibt eben nicht den einen Weg, sich breiter aufzustellen oder den einen Weg, sich unabhängig zu machen, sondern viele Wege. Und ich glaube, dass insbesondere hier in dieser Region große Chancen bestehen.
Bis Freitag ist der Außenminister in Ozeanien unterwegs. In Singapur, Neuseeland, Australien und Brunei. Außerdem fliegt Wadephul in den Südseestaat Tonga. Viel Zeit im Flugzeug für Wadephul, dennoch sei das gut investierte Arbeits- und Reisezeit, sagt Thorsten Benner von der Berliner Außenpolitik-Denkfabrik Global Public Policy Institute.
Der Außenminister hat sehr, sehr klar verstanden, dass Asien-Pazifik die Region ist, in der sich sehr viel entscheiden wird in diesem Jahrhundert weltpolitisch. Die mag zwar weit weg sein, aber wir sind von den Interessen her sehr eng verbunden und da lohnt sich die Investition des Hinfahrens.
In Neuseeland und Australien wird unter anderem Russlands Krieg gegen die Ukraine Thema sein. Die beiden Staaten liegen zwar gut 15.000 Kilometer vom Kriegsgeschehen entfernt, helfen dem von Russland überfallenen Land dennoch militärisch und finanziell. Dass die Sicherheit im Indopazifik und die in Europa eng miteinander verknüpft sind, das haben Politiker in Europa und Ozeanien in den vergangenen Jahren immer wieder betont. Sie verweisen zum Beispiel darauf, dass Russland, China und Nordkorea seit dem Überfall auf die Ukraine immer enger zusammengerückt sind, politisch und militärisch. Weiteres Thema der Reise, das zunehmende imperialistische Verhalten der Großmächte. Vor allem beim ersten Reiseziel von Johann Wadephul morgen dürfte das eine Rolle spielen, sagt der Politikanalyst Thorsten Benner.
Singapur ist ein Land, das sich sehr darum sorgt, auch genauso wie Australien und Neuseeland, wie Mittelmächte in diesem Großmachtkonflikt zwischen den USA, China und Russland gut durchkommen können und gemeinsam kooperieren können.
Janka Oertel arbeitet bei der Außenpolitik-Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Sie forscht zur Frage, wie sich Europa im geopolitischen Wettbewerb künftig aufstellen sollte. Ihrer Ansicht nach liegt ein Schlüssel im Asien-Pazifik-Raum. Viel zu lange habe sich vor allem die deutsche Politik dort nur um ein einziges Land gekümmert.
Wir haben unsere Asien-Strategie in den letzten 30 Jahren vor allem als China-Strategie verstanden. Ökonomisch betrachtet war das gerade für Deutschland der Ort, an dem man investiert hat, an dem man Gewinne gemacht hat, mit dem man zusammengearbeitet hat. Alle anderen Akteure in der Region waren immer so ein bisschen unter ferner Liefen.
Dass es Deutschland ernst meint, auch mit den vielen anderen Staaten im Asien-Pazifik-Raum, das wird Johann Wadephul in den nächsten Tagen versuchen, deutlich zu machen. Dabei geht es für den Außenminister auch um handfeste Interessen. Im Juni stimmt die UN-Generalversammlung über die Neubesetzung des UN-Sicherheitsrates ab. Deutschland bemüht sich um einen der nicht ständigen Sitze und wirbt deswegen weltweit um Stimmen.
Steffen Wurzel berichtete, nicht nur der deutsche Außenminister, auch die Wirtschaftsministerin, CDU-Parteifreundin Johann Wadephuls Katharina Reiche, ist in diesen Tagen im Ausland unterwegs und zwar in den arabischen Golfstaaten. Genauer hält sich die Ministerin in Saudi-Arabien auf. Die beiden Länder sollen nach dem Willen der beiden Regierungen in Berlin und Riad enger zusammenrücken. Und so führt die Ministerin in der saudischen Hauptstadt Riad Gespräche mit mehreren Ministern und Wirtschaftsvertretern des Landes. Es geht vor allem um Energiepolitik, wie Jörg Münchenberg berichtet.
In Saudi-Arabien geben sich derzeit deutsche Spitzenpolitiker die Klinke in die Hand. Nach Umweltminister Carsten Schneider, SPD, ist jetzt auch die Wirtschaftsministerin nach Riad gereist, begleitet von einer großen Wirtschaftsdelegation, bevor dann der Kanzlerbesuch in der kommenden Woche ansteht. Es geht um die Kontaktpflege zu einem politischen Schlüsselakteur in der Region, aber natürlich auch um die Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen, nicht zuletzt im Energiesektor. Gleich am ersten Besuchstag konnte Katharina Reiche, CDU, heute die Unterzeichnung von 10 Absichtserklärungen zwischen saudischen und deutschen Firmen bekannt geben.
Sie zeigen den Willen, sich zu diversifizieren und ganz, ganz stark in den Industrie- und auch Manufacturing-Bereich zu gehen. Die Vereinbarungen decken ganz zentrale Zukunftsfelder ab. Das ist Energie dabei, künstliche Intelligenz, Wasserstoff, industrielle Wertschöpfung und auch Innovation.
So soll beispielsweise Wasserstoff per Schiff aus Saudi-Arabien nach Deutschland geliefert werden. So sieht es eine Vereinbarung zwischen dem saudi-arabischen Unternehmen Aqua Power, dem Energieversorger NBW, dem Rostocker Hafen sowie dem Gasimporteur VNG vor. Der Projektstart ist für 2030 geplant. Vor allem grüner Wasserstoff mit Hilfe von Wind- oder Solarstrom erzeugt, soll bei der deutschen Energiewende künftig eine zentrale Rolle spielen. Saudi-Arabien, so die Ministerin, könne hier mit erheblichen Standortvorteilen punkten.
Saudi-Arabien ist in der Lage, erneuerbare Energien wie Wind zu bisschen mehr als einem Cent die Kilowattstunde, PV für ein bisschen mehr als einen Cent die Kilowattstunde zu produzieren. Das heißt, die Gestehungskosten für Wasserstoff sind perspektivisch niedriger.
Tatsächlich ist das zweitgrößte Ölförderland der Welt. Schon seit geraumer Zeit bemüht sich auch energiepolitisch breiter aufzustellen. Diversifizierung lautet die Devise, auch ein Teil der sogenannten Vision 2030, mit der Kronprinz Mohammed bin Salman sein Land modernisieren und von den Öleinnahmen unabhängiger machen will. Denn zum einen unterliegt der Ölpreis erheblichen Schwankungen, was gegenwärtig zu deutlich weniger Staatseinnahmen führt. Darüber hinaus setzen mittlerweile viele Staaten auf erneuerbare Energien und davon will auch das Königreich profitieren. Doch entscheidend ist nicht nur das Angebot, sondern auch die Nachfrage nach grüner Energie. Hier sei Deutschland ein Vorbild in Europa, meinte heute Energieminister Abdulaziz bin Salman, und müsse gerade deshalb dort noch viel Überzeugungsarbeit leisten.
The only country that I see delivering in the future is Germany. But you will have the task then to convince the other that they should do what you are doing.
Das räumte letztlich auch die Wirtschaftsministerin ein. Der Aufbau der Projekte brauche Zeit, aber auch das notwendige Kapital. Parallel zu den Absichtserklärungen der Unternehmen vereinbarten heute auch die beiden Ministerien eine vertiefte Zusammenarbeit im Energiesektor. Dabei geht es um die digitale Transformation, Cybersicherheit, künstliche Intelligenz, aber auch um den Aufbau von nachhaltigen Lieferketten, hieß es aus Delegationskreisen.
Werben um Wirtschaftskontakte, das tut die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU an diesem Wochenende in Saudi-Arabien, auch in Riad. Unser Hauptstadtstudio-Korrespondent Jörg Münchenberg ist dabei und berichtete. Wir bleiben in der Region. Der Iran hat die Streitkräfte der EU-Mitgliedschaften allesamt zu terroristischen Gruppen erklärt. Verkündet hat dies der Parlamentssprecher des Landes heute in der Hauptstadt Teheran. Was steckt dahinter? Die Einzelheiten von unserem Korrespondenten Benjamin Weber.
Welche konkreten Folgen der Schritt hat, blieb zunächst offen. Ein Gremium solle jetzt den Status von ausländischen Militärattachés im Land überprüfen, sagte Parlamentssprecher Ghalibaf. In der Sitzung des Parlaments trug Ghalibaf, wie andere Parlamentarier auch, symbolisch die grüne Uniform der Revolutionsgarde. Abgeordnete skandierten Slogans wie Schande über Europa. Die Europäische Union hatte angekündigt, die mächtige Revolutionsgarde auf die EU-Terrorliste zu setzen. Dass der Iran jetzt die europäischen Streitkräfte als Terrorgruppen einstuft, wird als direkte Reaktion darauf gewertet. Vor dem Hintergrund eines drohenden US-Angriffs auf den Iran hat der oberste Führer des Landes, Ayatollah Khamenei, den USA erneut gedroht. Die Amerikaner sollten wissen, dass ein von ihnen angefangener Krieg dieses Mal ein regionaler sein würde, sagte Khamenei in Teheran. Der Iran hat bereits mehrfach erklärt, sollten sich Nachbarländer an einem Angriff beteiligen, etwa durch Freigabe des Luftraums, betrachte man sie als Ziele für einen Gegenangriff. Mehrere Kriegsschiffe der USA befinden sich in der Region. US-Präsident Trump hat den Iran mehrfach zu Verhandlungen aufgefordert und mit einem Angriff gedroht. Am Samstag erklärte der Sekretär des iranischen Sicherheitsrats, Larijani, entgegen dem von Medien geschürten Hype, schritten die Vorbereitungen für Verhandlungen mit den USA voran.
Der Iran hat europäische Streitkräfte zu terroristischen Gruppen erklärt. Die Einzelheiten waren das von Benjamin Weber. Der wichtige Rafah-Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten, er hat für einen sogenannten Probebetrieb seit heute Vormittag wieder geöffnet. Die Einzelheiten von Julio Segador.
Am späten Vormittag öffnete der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten zum ersten Mal seit fast 2 Jahren. Allerdings ist es nach Angaben der für zivile Angelegenheiten in den palästinensischen Gebieten zuständigen israelischen Behörde COGAT eine Art Testlauf. Erprobt werden dabei heute vor allem die technischen Systeme und die Zusammenarbeit der israelischen, ägyptischen und EU-Beamten. Morgen soll der Grenzübergang vollständig öffnen. Vorgesehen ist dann, dass pro Tag etwa 150 Menschen den Gazastreifen verlassen, während rund 50 aus Ägypten in den Küstenstreifen zurückkehren können. Alle Reisenden müssen sich einer israelischen Sicherheitsüberprüfung unterziehen und benötigen eine vorherige Freigabe. Die Überwachung soll unter anderem durch Grenzschutzbeamte der Europäischen Union erfolgen. Priorität bei der Ausreise aus Gaza sollen schwerverletzte und kranke Personen haben, vor allem Kinder und Krebspatienten, die im Gazastreifen nicht ausreichend versorgt werden können. Die Rückkehr in den großflächig zerstörten Küstenstreifen ist laut COGAT nur für Palästinenser möglich, die Gaza während des Krieges verlassen haben.
Julius Segador berichtete, seit 4 Jahren wehrt er der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Und auch an diesem Wochenende hat Russland seine Angriffe fortgesetzt. Einigung der Kriegsparteien auf einen Frieden, nicht wirklich in Sicht. Denn eigentlich waren in den nächsten Tagen Gespräche zur Beendigung des Krieges für heute angekündigt. Doch nun findet das Treffen laut dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky erst in einigen Tagen statt. Die Einzelheiten von unserem Korrespondenten Peter Sawicki.
Präsident Zelensky erklärte am Mittag auf der Plattform X, dass die nächste Gesprächsrunde am 4. sowie 5. Februar in Abu Dhabi stattfinden soll. Er habe von der ukrainischen Delegation einen entsprechenden Bericht erhalten, so Zelensky. Die Ukraine sei bereit zu einem substanziellen Austausch, der das Land einem würdevollen Kriegsende näher bringe. Ob auch ein ursprünglich für heute geplantes Zusammentreffen der Delegationen in Abu Dhabi dennoch stattfand, ging aus Zelenskys Mitteilung nicht hervor. Zelensky erklärte überdies, dass Russland die Ukraine im Laufe des Januars mit etwa 6.000 Drohnen sowie mehr als 150 Raketen attackiert habe. Die Luftangriffe Moskaus gegen die Ukraine gingen auch in der Nacht zum Sonntag weiter. Die ukrainische Luftwaffe zählte 90 russische Drohnen. Medien berichteten von mehreren Todesopfern in östlichen Teilen des Landes. Die weitflächigen zusätzlichen Stromausfälle vom Samstag nach Störungen im Leitungsnetz konnten nach Angaben der Regierung weitgehend behoben werden. Dennoch wurde die Energiesituation als anhaltend kritisch beschrieben. Allein in der Hauptstadt Kiew waren am Sonntag lokalen Angaben zufolge noch etwa 1.000 Wohnblöcke ohne Wärmeversorgung.
Von dort berichtet unser Korrespondent Peter Sawicki. Blick in die USA. Dort sind gleich 2 Gerichtsurteile zu den umstrittenen Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE gesprochen worden. Während der Bundesstaat Minneapolis damit gescheitert ist, der Bundesstaat Minnesota damit gescheitert ist, die Razzien per einstweiliger Verfügung zu stoppen, hat ein Richter in Texas entschieden, dass ein in Minneapolis festgenommener 5-jähriger Junge und sein Vater freigelassen werden müssen. Aus den USA berichtet unser Korrespondent Martin Ganselmeier.
Das Foto hatte international für Empörung gesorgt. Ein 5-jähriger Junge mit einer Wintermütze wird vor seinem Elternhaus in Minneapolis von einem ICE-Agenten am Rucksack festgehalten. Wenig später wurde der Junge von seiner Mutter getrennt und mit seinem aus Ecuador stammenden Vater in eine 1800 Kilometer entfernte Abschiebehaftanstalt nach Texas deportiert. Ein Bezirksrichter in Texas ordnete nun die Freilassung der beiden bis Dienstag an und übte heftige Kritik am Vorgehen der US-Regierung. Diese verfolge tägliche Abschiebequoten und nehme dabei sogar die Traumatisierung von Kindern in Kauf. Die Familie des Jungen hatte Ende 2024 Asyl in den USA beantragt. Die Entscheidung darüber müsse, so der Richter, in einem geordneten und humaneren Verfahren getroffen werden. Nicht erfolgreich war dagegen der Antrag des Bundesstaates Minnesota, die Eisrazzien mit einer einstweiligen Verfügung von einem Bundesgericht stoppen zu lassen. Die Kläger hatten argumentiert, dass die Razzien der Bundesbehörden die Souveränität des Bundesstaates Minnesota verletzen. Die Bundesrichterin kritisierte zwar den übertriebenen Gewalteinsatz der Eisagenten, ein sofortiges Ende des Einsatzes sei jedoch nicht gerechtfertigt.
Martin Ganselmeier berichtete aus den USA. Gleich 18.35 Uhr. Willkommen zum Sport im Deutschlandfunk. Im Studio ist Jan Boré, zunächst mit Skispringen.
In Willingen fand heute das letzte Einzelskispringen vor den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien statt. Vierschanzentourneesieger Domen Preutz ging als großer Favorit ins Springen, aber auch ein Deutscher überzeugte, Matthias Holmes.
Der Jubel bei Philipp Raimund war riesengroß, als klar war, das wird hier heute fürs Podest reichen. Ein breites Grinsen im Gesicht, laut jubelnd freute sich Raimund im Auslauf der Schanze. Platz 3 wurde es am Ende für den Mann vom SC Oberstdorf. Andreas Wellinger und Felix Hoffmann rundeten das gute Ergebnis mit Plätzen in der Top 10 ab. An Domen Preutz führte aber auch heute kein Weg vorbei. Der Slowene gewinnt vor Randy Kaido aus Japan und das mit kürzerem Anlauf als seine Konkurrenten. Alles egal, Preutz flog mit Sprüngen über 150 Metern allen davon.
Und vor gut einer halben Stunde hat das Finale der Handball-EM angefangen. Deutschland fordert Top-Favorit Dänemark. Und unser Reporter Thomas Koos ist vor Ort im dänischen Herning. Was ist denn gerade der Zwischenstand?
Ja, es sind noch 4,5 Minuten bis zur Pause. Deutschland hält richtig gut mit, aber die Dänen aktuell vorne mit 16-14. Die Deutschen mussten hier schon einen richtigen Rückschlag hinnehmen, denn Tom Kiesler, der Abwehrspezialist, sah nach einem Foul, da hat er einen Dänen im Gesicht getroffen, die rote Karte. Die beiden Unparteiischen aus Montenegro haben sich das nochmal auf dem Videowürfel angezeigt und dann waren sie sich sicher, das ist rot. Aber Deutschland spielt gut mit, weil Juri Knorr, der Spielmacher, der in Dänemark spielt, in Aalborg schon viermal getroffen hat und auch Julian Köster. Jetzt ist die deutsche Mannschaft wieder im Vorwärtsgang mit Knorr, der viel Dampf macht. Gregic ist mittlerweile in der Partie reingekommen. Die Dänen verteidigen das gut. Deutschland macht Tempo. Jetzt Franz Semper wieder auf Gregic. Zeitspiel angezeigt. Schön durchgespielt an den Kreis. Und dann ist Juri Knorr zum fünften Mal zur Stelle hier in seiner neuen Heimat in Dänemark und kann die deutsche Mannschaft wieder ranbringen auf einen Treffer. Dänen aber auf der anderen Seite wieder durch. Und dann ist es dieser überragende Simon Pitlick, einer von 10 Bundesligaspielern im Kader der Dänen, der wieder diesen 2-Tore-Vorsprung herausspielen kann für den Top-Favoriten hier vor 15.000 Zuschauern in Herning. Aber die deutsche Mannschaft, wie gesagt, unter den Augen von Bundestrainer Alfred Gislason, der jetzt ganz genau auf diesen nächsten Angriff schaut. Er kann zufrieden sein, die deutsche Mannschaft hält voll dagegen. Andreas Wolf ist auch mittlerweile in der Partie und das ist noch ein langer Weg. Hier ist noch gar nichts verloren. Aktuell 2 Tore der Rückstand für Deutschland gegen Dänemark.
Thomas Koos aus Herning, wir behalten das Spiel natürlich weiterhin im Blick. Heute sind in Melbourne die Australian Open zu Ende gegangen. Der letzte Deutsche, Alexander Zverev, ist bereits im Halbfinale gegen Carlos Alcaraz ausgeschieden. Und der Spanier, der setzte sich jetzt im Finale gegen Altmeister Novak Djokovic durch. Matthias Kammann.
Eine gute halbe Stunde sah es so aus, als könne Novak Djokovic tatsächlich seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen und damit alleiniger Rekordhalter werden. Aber nach dem gewonnenen ersten Satz in nur 33 Minuten war es, als wäre beim 38-jährigen Serben der Stecker gezogen. Carlos Alcaraz, Weltranglisten-Erster und knapp 16 Jahre jünger, nutzte das aus. Der Spanier schaffte im dritten Satz ein frühes Break zum 3:2 und war danach nicht mehr zu stoppen. Alcaraz spielte danach zeitweise unwiderstehlich und überstand auch ein letztes Aufbäumen von Djokovic im vierten Satz. Alcaraz gewann schließlich mit 2-6, 6-2, 6-3 und 7-5. Damit hat er jetzt alle 4 Grand-Slam-Turniere mindestens einmal gewonnen. Keinem in der Geschichte des Tennis gelang das in so jungem Alter.
Im ersten Sonntagsspiel heute kam es zum Südwest-Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem Sportclub aus Freiburg in der Bundesliga. Beide Mannschaften waren unter der Woche in der Europa League unterwegs. Der VfB Stuttgart hatte am Ende den größeren Willen und gewann knapp mit 1:0. Detlef Lindner.
Der Geduldsfaden der VfB-Fans, der war ganz straff gespannt in dieser Partie gegen den SC Freiburg über 90 Minuten. Viele Chancen gab, hohe Überlegenheit, viel Spielanteile, aber eben keine Tore. Dann die Nachspielzeit. Dann war es schließlich Dennis Under von der linken Seite, der so viel vergeben hatte. Glasklare Chancen im ersten Abschnitt in der Mitte. Dimirovic, der mitgelaufen, aus 20 Metern draufgehalten. 1:0, Riesenjubel bei den 60.000 in der Stuttgarter Arena. Das alles natürlich absolut verdient. Da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Freiburg im zweiten Abschnitt zwar etwas offensiver, aber eben nur eine Chance. Suzuki 14 Meter halb links. Nübel konnte halten und Ogbüs in der Nachspielzeit Drehschuss, Nübel mit einer klasse Parade. Verdient, was Stuttgart hier leistete. Freiburg ist schließlich gefrustet.
Brems Trainer Horst Steffen ist erst vor dieser Saison von der SV Elversberg an die Weser gekommen. Jetzt ist seine Zeit in Bremen auch schon wieder vorbei. Heiko Neugebauer.
Wenn du 10 Spiele in Folge nicht gewinnst, dann ist es wohl normal, dass du dir intensive Gedanken machst, so Clemens Fritz wörtlich. Die Mannschaft sei zwar gewillt, brauche aber einen neuen Impuls und eine neue Energie, so wäre der Sportchef weiter. Auch sich selbst nahm der 45-Jährige dabei nicht aus. Kritik an ihm sei durchaus nachvollziehbar, aber er wolle sich der Verantwortung stellen und nicht davor davonlaufen. Einen neuen Trainer wolle man so schnell wie möglich präsentieren. Es kämen sowohl diejenigen in Betracht, die auf dem Markt seien, als auch diejenigen, die woanders noch unter Vertrag stünden. Übergangsweise übernehmen erstmal die bisherigen Co-Trainer Raphael Duarte und Christian Groß.
Der Sportblock von und mit Jan Boré zusammengestellt. Die Infos am Abend enden an dieser Stelle. Am Mikrofon war Daniel Heinrich. Schönen Abend. Tschüss.